Herzlich willkommen bei Kern und Kante, deinem Psychologie-Podcast, der dich nicht motivieren will und der dich auch nicht beruhigen soll, wenn eigentlich Klarheit dran wäre. Kern und Kante ist für dich, wenn du dich wirklich für den Kern interessierst und auch vor ein bisschen Kante hier und da nicht zurückschreckst. Damit du von sporadischem Podcast-Input wirklich profitieren kannst, gehen wir gemeinsam in die Tiefe. Wir schauen auf das, was unser Denken lenkt, unsere Entscheidungen formt und Zwischenmenschliches klarer oder auch komplizierter machen kann. Wenn du deiner Karriere, deinen Beziehungen und auch deiner Haltung zu dir selbst psychologisch auf den Grund gehen willst und all das bedacht und erfüllend gestalten möchtest, dann bist du hier genau richtig, denn genau das liegt mir für dich am Herzen. Ich bin Maxine Holzkämper, Wirtschaftspsychologin, Coach mit zwei Praxen, Autorin von Zum Glück im Wandel und Startup-Founder. Ich gebe hier im Podcast gerne weiter, was ich mir in meinem Job über uns Menschen, unsere Karrieren und unser komplexes Leben so angeeignet habe. Kern und Kante ist wissenschaftlich fundiert, alltagstauglich gedacht und hat Spaß daran, dort genauer hinzuschauen, wo Erklärungen zu Poppsychologie geworden sind. Wenn du also lieber bedeutsame Zusammenhänge verstehst, statt dich mit einfachen Antworten zufrieden zu geben, dann bleib dran. Schön, dass du hier bist.
In der Folge heute geht es um Konflikte, genauer gesagt um die Angst davor und um das, was diese Angst still und leise in unseren Beziehungen anrichten kann. Wenn du merkst, dass du Auseinandersetzungen eher umgehst, wenn du merkst, dass du Kritik schluckst, statt sie anzusprechen und wenn dir das Wort Konfrontation schon körperlich unangenehm ist fast, dann ist diese Folge genau für dich. Denn nach dieser Folge wirst du verstehen, warum Konfliktaversion selten eine bewusste Entscheidung ist, was sie mit Beziehungen macht, die eigentlich gut funktionieren könnten, und du wirst verstehen, was diese Konfliktscheue mit einer gläsernen Wand zwischen Menschen zu tun hat. Los geht's. Zu Beginn der Folge falle ich direkt mal mit der Tür ins Haus und gebe dir ein bestimmtes Bild mit. Stell dir mal eine gläserne Wand vor. Du stehst auf der einen Seite von dieser Glaswand und ein Mensch, dem du wichtig bist und der dir auch selbst wichtig ist, der steht auf der anderen Seite von dieser Glaswand. Das heißt, du kannst diesen Menschen einwandfrei sehen, du siehst aber irgendwie, da stimmt was nicht. Du siehst Anspannung, vielleicht in der Mimik, in der Gestik, in der Körpersprache, in der Körperhaltung. Und du fühlst irgendwie auch die Stille, spürst du als Anspannung oder interpretierst du als Anspannung. Vielleicht denkst du, da ist eine Unzufriedenheit, die dieser Mensch nicht ausspricht und du streckst die Hand aus und willst es irgendwie klären, aber du kommst nicht durch. Du kannst reden, du kannst dich bemühen, du kannst dich irgendwie an diese Glaswand anpassen, aber die Wand ist irgendwie unangenehm und die bleibt. Und das Verrückte daran ist, diese Wand, die wurde nicht von dir gebaut, die wurde von der anderen Person gebaut. Die wurde von dieser Person gebaut, die Angst hat vor Konflikt. Und die hat Angst vor Konflikt, weil sie fürchtet, dass dadurch Distanz entstehen könnte. Und um den Konflikt zu vermeiden, hat sie diese Glaswand dahin gebaut, damit es irgendwie nicht eskalieren kann, damit man nicht aneinander geraten kann. Und das Paradoxe daran ist, das wirst du jetzt wahrscheinlich schon denken, naja, aber die Glaswand ist ja genau das, was Distanz erzeugt. Und genau dieses Bild hat mir kürzlich eine Klientin beschrieben und ich fand das so passend und so bezeichnend auch für die Angst vor Konflikt oder für die Angst vor Konfrontation. Und die hat nämlich da auch über ihren Partner gesprochen, über die Stille von ihrem Partner, über das Gefühl, seine Unzufriedenheit zwar deutlich zu spüren, aber keinen Zugang zu bekommen, damit man das klären kann. Keine Chance anzusprechen, was zwischen den beiden steht, keine Möglichkeit, gemeinsam daran zu arbeiten. Und sie hat gesagt, das fühlt sich an wie Gleichgültigkeit. Ich komme da nicht dran, ich möchte das klären, aber ich komme nicht durch und es ist so frustrierend, weil ich mir wünschen würde, mein Partner würde das genauso klären wollen, damit wir wieder aufeinander zugehen können. Und wenn er das nicht will, ist ihm irgendwie die Beziehung egal oder was ist das hier? Das fühlt sich irgendwie nach Gleichgültigkeit an. Aber das Gegenteil war der Fall. Er wollte keinen Konflikt, er wollte die Partnerin schützen, er wollte die Beziehung schützen, er wollte vor allem auch sich selber schützen. So dachte er zumindest, dass er da was Gutes tut, indem er diesen Konflikt vermeidet. Und dabei hat er genau das erzeugt, wovor er Angst hatte. Distanz. Und ich möchte am Anfang der Folge dich schon mal einladen, dich einzuordnen. Vielleicht hörst du die Folge einfach nur so als neutraler Beobachter und hast Lust, dich generell mit dem Thema auseinanderzusetzen. Vielleicht bist du auch im Leadership unterwegs und du möchtest wissen, wie du mit Konfliktscheue in deinem Team untereinander umgehen kannst. Vielleicht bist du auch direkt betroffen und vielleicht bist du auf einer dieser beiden Seiten von der Glaswand. Vielleicht bist du die konfliktscheue Person und merkst, dass das in deinen Beziehungen und Freundschaften oder in deiner familiären Beziehung immer mal wieder zu einem Problem wird. Oder vielleicht bist du in einer Beziehung mit einer konfliktscheuen Person. Na, also ordne dich da mal ein, auf welcher Seite dieser Glaswand stehst du, weil je nachdem, wie du dich dann jetzt gerade einordnest, hörst du die Folge in einem ganz anderen Licht. Und da lass uns mal anknüpfen und darüber sprechen, was ist eigentlich diese Konfliktscheue? Konfliktscheue oder Angst vor Konflikten, sagen wir mal so, das hört man immer wieder so im alltäglichen Sprachgebrauch. Aber was ist denn psychologisch dahinter? Der psychologische Kern dreht sich um das Thema Konfliktaversion. Also Aversion ist eine ganz große Abneigung bis hin zu einer Angst. Und Konfliktaversion ist dann eben die Angst oder eine ganz, ganz große Abwehrhaltung von Konflikten. Und Konfliktaversion, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, ist kein Charakterzug und es ist auch keine Schwäche. Das ist ein erlerntes Vermeidungsverhalten. Vielleicht schauen wir in dieser Folge aus dem Blickwinkel auf das Thema. In der Lernpsychologie verstehen wir Vermeidungsverhalten als eine Reaktion, die irgendwann in deinem Leben oder in dem Leben dieser Person mal hilfreich gewesen ist. Und deshalb wird die immer wieder eingesetzt. Vielleicht nehmen wir ein anderes Beispiel. Angenommen, du hast als Kleinkind gemerkt, hey, wenn ich an der Quengelkasse am Supermarkt, da wo die ganzen Kaugummis liegen und die Bonbons liegen und so, wenn ich da diesen bestimmten Tonfall nutze und so ganz süß frage und eine ganz süße Stimme einlege und sage, Mama, darf ich bitte hier die Hubba-Bubbas, dann hast du vielleicht gelernt, dass du die dann bekommst. Oder vielleicht hast du auch gelernt, dass du die dann erst recht nicht bekommst. Dann merkst du, okay, diese Stimme muss ich vermeiden. Ich muss das und das vermeiden, ich muss das und das Verhalten zeigen und dann bekomme ich, was ich möchte. Entweder ich bekomme, was ich möchte oder ich kann vermeiden, dass was passiert, was ich nicht möchte. Und das prägen wir uns sehr genau ein. Und in der Lernpsychologie geht man davon aus, wir verankern da ein bestimmtes Verhalten mit einem bestimmten Zweck. Und das prägen wir uns so tief ein, dass wir uns das einfach beibehalten. Und so können wir auch davon ausgehen, dass wir entweder ganz früh in der Kindheit oder Jugend oder auch heute noch oder im Erwachsenenalter, einfach in Beziehungen, die uns sehr wichtig sind, dass wir da gelernt haben, Konflikte zu vermeiden, ist einfach ein großer Benefit. Entweder müssen wir uns dann nicht mit lästigen Emotionen rumschlagen, wie zum Beispiel Angst oder Druck oder Niedergeschlagenheit. Und wenn wir dann merken, okay, wenn ich den Konflikt vermeide und einfach Dinge, die mich stören, wenn ich die runterschlucke, dann habe ich auf der anderen Seite eben einen positiven Effekt, nämlich der Haussegen hängt gerade oder ich kann mich mit mehr Energie anderen Themen meines Lebens widmen. Ne, ganz egal, was dann für die Person dieser positive Effekt davon war, Konflikte zu meiden, es wird einen gegeben haben. Und das Problem dahinter ist, dieses Muster, das wir uns einmal eingeprägt haben, das wird dann nicht mehr hinterfragt, selbst wenn sich die Situation geändert hat. Also was einmal ein Schutz war, das wird wie so ein Automatismus. Und Automatismen, die werden nicht jedes Mal bewusst mitbedacht, mit einkalkuliert, mit entschieden, sondern es ist einem Automatismus eben. Wenn man das jetzt auf unser Beispiel überträgt, kann es sein, dass man in einer Beziehung war mit einem Partner, wo Konfliktscheue und Konfliktaversion auf jeden Fall angebracht war und einfach einen großen Benefit gehabt. Und jetzt hast du einen anderen Partner und hast aber diese Konfliktaversion mitgenommen. Das heißt, die Situation, die hat sich geändert, aber dadurch, dass du das Muster nicht hinterfragst, überträgst du diese Konfliktaversion auf einen anderen Partner, wo das gar nicht nötig wäre, weil vielleicht mit diesem Partner du viel besser streiten kannst oder besser diskutieren kannst oder so. Und so sitzen Menschen mit Konfliktaversion in Beziehungen, im Job, in Freundschaften und sagen innerlich immer wieder dasselbe, obwohl es vielleicht nicht nötig wäre, bloß kein Konflikt. Dann wird alles gut. Aber wird es das? Und an der Stelle möchte ich ein Konzept einführen hier in die Podcast-Folge, das ich in meiner Arbeit im Coaching sehr häufig benutze, wenn es um Beziehungsdynamiken geht, weil das sehr gut veranschaulicht, welche Rollen wir einnehmen, besonders in Konfliktsituationen. Und dieses Modell, dieses Konzept ist das Drama-Dreieck nach Stephen Karpman. Der ist kalifornischer Psychologe und der hat dieses Modell um 1970 rum rausgebracht und da wird heutzutage sehr, sehr viel mit gearbeitet. Das Drama-Dreieck, wenn du dir jetzt ein Dreieck vorstellst, dann wirst du dem sehr schnell auf die Schliche kommen. Dieses Drama-Dreieck, das beschreibt drei Rollen, in die wir in Konfliktsituationen schlüpfen können. Oder auch eben in der Vermeidung von Konflikten schlüpfen können. Das ist auf der einen Seite der Retter, das Opfer und der Täter. Das klingt jetzt erstmal hart, ne? Täter, Opfer, Retter, das klingt wirklich nach großem Drama, aber Karpman hat das nicht für Extremsituationen entwickelt. Der wollte damit einfach beschreiben, was in ganz normalen alltäglichen Beziehungsmomenten passiert, wenn Konflikte nicht direkt angesprochen werden, unter anderem. Und schauen wir uns das mal an. Also, die Person, die Konflikte vermeidet, die übernimmt oft unbewusst die Retterrolle. Und sagt sich, ich sag jetzt nichts, weil ich will die andere Person nicht belasten, ich schütze unsere Beziehung vor Konflikt, ich will keinen Streit vom Zaun brechen, ich halte hier die Harmonie aufrecht und ist so innerlich, so vom Selbstbild her, in dieser Retterrolle. Das fühlt sich von innen heraus nach Fürsorge an, nach Rücksichtnahme, vielleicht sogar nach Stärke. Aber was passiert denn, wenn man aus der Vogelperspektive drauf schaut? Diese aufgestaute Unzufriedenheit, die brodelt weiter, die löst sich dadurch ja nicht, dass man nichts sagt. Und diese Unzufriedenheit, die tritt auch aus, also die wird auch ausgelebt. Zwar in Stille, in kleinen Sticheleien oder in Rückzug oder in Körpersprache, also so in ganz kleinen Nuancen vielleicht nur, aber die andere Person spürt das. Und die andere Person weiß vielleicht auch nicht genau, was sie damit anfangen soll, fühlt sich vielleicht schuldig, ohne genau zu wissen, wofür. Oder sie fühlt sich hilflos, wie die Klientin, von der ich eingangs erzählt habe. Und so rutscht die Person, die eigentlich retten wollte, in die Opferrolle. So, niemand versteht mich, ich schluck alles runter und ich trage das hier mit mir rum und ich nehme das alles auf mich und keiner sieht das, keiner schätzt das. Und die andere Person wird dadurch unterbewusst zum Täter, weil die ist ja die Person, die, von der die Unzufriedenheit vielleicht ausgeht. Die kann sich in dem Moment aber kaum wehren. Sie weiß ja auch gar nicht, was sie gemacht hat und rutscht selber in so eine dramatische Ecke. Und dann fängt das Drama-Dreieck an, sich zu drehen. Gar nicht, weil jemand böswillig ist. Vielleicht sind da super gute Intentionen dahinter. Aber dieses Drama-Dreieck nimmt dann richtig Fahrt auf, weil Konflikte, die nicht stattfinden dürfen, trotzdem stattfinden, nur eben unter der Oberfläche. Und unausgesprochene Konflikte sind die teuersten. Und deshalb lass uns einmal darüber unterhalten, was Konfliktaversion in Beziehungen wirklich anstellen kann. Dieses turbulente Drama-Dreieck, das da so an Fahrt aufnimmt, das trägt nämlich Konsequenzen mit sich. Und das ist der Punkt, an dem ich gerne deutlich werde, sowohl im One-on-One-Coaching mit Leuten, wenn sie zum Beispiel nur einzeln in entweder im Live-Coaching sind, im Business-Coaching-Kontext sieht man das aber auch ganz oft, oder auch wenn es um Paarberatung geht. Diese Konfliktscheue, die wird oft verwechselt mit Friedfertigkeit. Das klingt dann so sehr nobel. Die wird auch verwechselt mit einem großen Harmoniebedürfnis, manchmal sogar mit emotionaler Reife, so nach dem Motto, ich kann da drüber stehen, ich halte das einfach aus zum Wohle unserer Beziehung. Dabei ist sie in vielen Fällen genau das Gegenteil, nämlich eine Strategie, die zwar kurzfristig Reibung verhindert, aber langfristig so eine richtig aufrichtige Verbindung untergräbt und ein bisschen vermeidet, würde ich sagen. Gar nicht, weil die Menschen, die Konflikte meiden, das wollen, sondern weil echte Nähe ohne das Risiko von Auseinandersetzungen nicht entstehen kann. Die bleibt dann an der Oberfläche. Und vielleicht verlinke ich hier mal die Folge über die 7 Stufen von Intimität, weil man daran auch merken kann, ne, in dem Moment, wo ich echte Nähe herstellen möchte, muss ich ein gewisses Maß an Verletzlichkeit riskieren. Und wenn ich konfliktscheu bin und diese Verletzlichkeit ständig meide, dann meide ich auch automatisch, selbst wenn ich das nicht möchte, emotionale Nähe zu der anderen Person. Das muss auch gar nicht unbedingt immer um romantische Partnerschaften gehen. Das kann auch im Arbeitskontext sein, im Business-Kontext. Auch da brauchen wir emotionale Nähe, um ein kollegiales Verhältnis aufzubauen, um einfach uns wohlzufühlen an einem Ort, an dem wir sehr viel Zeit unseres Tages verbringen. Und genau, das kannst du dir vorstellen, vielleicht wie eine Pflanze. Wenn du dieser Pflanze nie zu viel Wasser gibst und sie nie zu nah ans Licht stellst und auch nie riskierst, dass sie dir wegstirbt, dann wirst du die vielleicht auch nie richtig wachsen sehen. Du wirst die schützen bis zur Stagnation, bis das so stagniert. Und zwischendurch muss man auch mal ausprobieren, ordentlich zu gießen. Wer weiß, vielleicht macht die dann einen richtigen Wachstumsschub oder die mal ordentlich in die Sonne zu stellen. Dann merkst du, was mit der Pflanze passiert. Und genau so, das wäre jetzt vielleicht nicht so treffend, dieses Bild, aber ähnlich verhält es sich eben mit Beziehungen, mit Reibung in Beziehungen, mit Konflikt in Beziehungen. Mach das mal, weil dann wirst du erst das genaue Potenzial, das ganze Potenzial von der Beziehung greifen können. Und selbst wenn du zum Beispiel, wenn wir bei dem Bild der Pflanze bleiben, wenn du die mal zu viel gegossen hast, ist es ja nicht so, dass die sofort stirbt und die Beziehung dadurch sofort kaputt geht, wenn es einmal einen Konflikt gibt, sondern dann merkst du, oh ja, da gibt's jetzt ein bisschen Staunässe, ich topf die mal um oder ich gieße die mal jetzt 2-3 Wochen nicht mehr oder ich rück die mal aus dem direkten Sonnenlicht raus, diese Pflanze braucht einfach indirektes Licht oder das ist eine Schattenpflanze oder so. Das kann man alles nachjustieren, man kann das retten und das ist in Beziehungen Repair. Repair ist Versöhnung, wie kommen wir wieder aufeinander zu, wie lösen wir Konflikte, haben wir beide Lust, das wieder herzustellen und wenn dieser Repair-Prozess passiert, dann verfestigt sich auch das Fundament von einer Beziehung, die wird stabiler. Man lernt, ah okay, selbst wenn hier mal ein Konflikt entsteht, dann halten wir beide aneinander fest, wir lösen das und danach können wir auf eine Zeit zurückschauen, in der wir irgendwas gemeistert haben. Vielleicht sind das mal nur 2 Tage, vielleicht sind das auch Wochen. So, aber wir sind ausgestattet mit dem Handwerkszeug, um Konflikte zu meistern. Das ist super stabilisierend für eine Beziehung und wer konfliktscheu ist, beraubt sich dieser Erfahrung und beraubt sich auch diesen stabilen Fundaments. Und jetzt kommt was, das ich dir wirklich gerne mitgeben möchte, weil das was ist, das ich in der Arbeit mit konfliktscheuen oder sehr, sehr, sehr harmoniebedürftigen Klienten immer wieder beobachte. Und ich halte diesen Impuls, der jetzt kommt, für einen der wertvollsten Impulse, die man aus einer Coaching-Reihe zu diesem Thema so mitnehmen kann. Menschen, die Angst vor Konflikten haben, malen sich aus, wie schlecht und wie zerstörerisch das laufen könnte, wenn ein Konflikt ausbricht. Dieses Gespräch, die Reaktion von dem Gegenüber, das Gesicht des Gegenübers, die Erschütterung, die Stille danach oder die Eskalation. Und genau dort, bei der Eskalation oder bei der Stille, hört das Kopfkino auf. Also der Film, dieses Kopfkino, endet mit dem schlimmsten Bild. Und daran wird gemessen, ob der Konflikt es wert ist oder nicht. Und dann kommt man immer zu dem Schluss, nee, das ist es nicht wert. Und an der Stelle kommt auch immer in meiner Coaching-Arbeit ein Spoiler. Dieser Film ist ja unvollständig. Und das ist kein kleines Detail, sondern es fehlt sozusagen die komplette 2. Hälfte des Films. Was ich eben angesprochen habe, es fehlt Repair. Da muss das Kopfkino weitergehen. Und was ich in der Praxis oft erlebe, ist, dass die Menschen, die am meisten Angst vor Konflikten haben, sich massiv unterschätzen in genau diesen Fähigkeiten, die zum Repair dazugehören. Also daran, die unterschätzen sich deutlich darin, wie gut sie sich entschuldigen können, wie sie aufeinander zugehen können, wie sie Vertrauen wieder aufbauen können, wie sie gemeinsam schon auch in der Vergangenheit oft durch Probleme durchgearbeitet haben mit der anderen Person und auf der anderen Seite stärker wieder rausgekommen sind. Und wenn man sich darin unterschätzt und denkt, man ist nicht gut darin, Konflikte aufzulösen, dann darf man natürlich auch keine riskieren. Aber wenn ich dann nachfrage, hey, wann hast du dich denn das letzte Mal aufrichtig bei wem entschuldigt? Wann bist du das letzte Mal auf jemanden zugegangen, auch wenn es schwer war? Wann hast du jemandem die Hand gereicht, nachdem es richtig gekracht hat? Dann schildern sie mir Situationen voller Empathie, voller Reife und voll echtem Feingefühl. Und dann ist klar, hey, du brauchst gar keine Angst vor Konflikten zu haben, weil du danach die Phase, diese Repair-Phase, aktiv mitgestalten kannst. Du kannst dich ja dazu entscheiden, nach dem Konflikt die Beziehung wieder aufzubauen. Und diese Repair-Phase, auf die schaue ich immer ganz gerne wie so ein Soft-Skill. Genau wie Kommunikation auch ein Soft-Skill ist. Und viele, die Konflikte meiden, haben diesen Skill, die wissen es nur nicht. Und deshalb muss dieses Kopfkino unbedingt weitergedreht werden. Das muss weiter ablaufen, dieser Film. Nicht nur bis zur Eskalation, sondern bis zu dem Moment danach, bis zu der Versöhnung danach, bis zu dem Moment, in dem diese zwei Menschen gemeinsam durch was hindurchgegangen sind und sich danach näher sind als vorher. Das ist möglich und das ist oft wahrscheinlicher, als dieses innere Drehbuch es in dem Moment zulässt. Na, also wenn wir dann auch fragen, hey, wie realistisch ist es denn, dass dieses Szenario, vor dem du Angst hast, diese Eskalation, wie realistisch ist es, dass euer Gespräch bis zu diesem Punkt sich entwickelt, völlig eskaliert und dann geht ihr für immer getrennte Wege. Die Person verlässt den Raum und geht dann weg und bricht den Kontakt ab und man begegnet sich nie wieder und du hast die Person wirklich, wirklich, wirklich verloren. Wie realistisch ist das? Und in dem Moment, wo ich da so provokant vielleicht auch zwischendurch mal nachhake, das kommt immer sehr, sehr liebevoll, das wisst ihr eh, dann wird klar, okay, ein Teil von dieser Konfliktangst kann ich loslassen. Und während du jetzt dieser Folge so zuhörst von Anfang an, vielleicht hast du eine bestimmte Situation im Kopf, die du schon länger vor dir herschiebst, aus Konfliktscheue heraus. Vielleicht ein Gespräch, das du nicht führen möchtest, ein Thema generell, das du aussitzt gerade, dann stell dir nicht die Frage, wie schlimm könnte das werden, sondern stell dir die Frage, wenn ich jetzt ganz ehrlich mit mir bin, wo endet mein Kopfkino gerade? Wovor habe ich Angst? Und was passiert, wenn ich dieses Kopfkino weiterlaufen lasse? Was passiert nach diesem schlimmen Szenario, was ich im Kopf habe? Ich bin der Regisseur, ich schreibe das Drehbuch weiter. Was passiert danach? Wie kann ich den Konflikt lösen? Wie kann ich eine Eskalation vermeiden? Na, also du musst nicht jeden Konflikt suchen. Das ist überhaupt nicht dein Auftrag, wenn du konfliktscheu bist an der Stelle. Aber du darfst dir erlauben, davon auszugehen, dass du mit dem, was danach kommt, umgehen kannst, weil du das wahrscheinlich besser kannst, als du denkst. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei warst. Wenn dich diese Folge irgendwie inspiriert hat oder du merkst, das Thema findet bei dir Anklang, ist aber irgendwie größer und schwieriger zu bewältigen, als einfach nur die Podcast-Tipps umzusetzen, dann findest du alle Wege, wie du mit mir in Kontakt treten kannst, in den Shownotes. Nächste Woche geht es um etwas, das eng mit dem heutigen Thema zusammenhängt. Und zwar wird es um die stille Macht derer gehen, die emotional reguliert bleiben. Wir reden darüber, was es bedeutet, in aufgeladenen Momenten, auch besonders im Konflikt vielleicht, der ruhige Pol zu sein. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Wenn du gerade noch ein paar Sekunden hast, nimm dir die gerne, um den Podcast zu bewerten. Bis dahin, deine Maxine.